die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir befinden uns in der Predigtreihe Gottes Bündnisse, Gott macht Geschichte, heißt es. Und wir sind an der Stelle von David angekommen. Der Predigttext ist etwas länger. Wir wagen uns trotzdem daran. Er steht im 2. Samuelbuch, Kapitel 7, die Verse 1 bis 16. Nur zur Erläuterung, David hat gerade, als er ist König geworden, er regiert jetzt schon in Jerusalem, er hat einen wunderschönen Palast, er hat unmittelbar davor die Bundeslade geholt, ja, das hatten wir das letzte Mal so ganz kurz, da hatten wir die Bundeslade, er hat sie gerade geholt. Und jetzt merkt er, oh, die Bundeslade, die steht da noch in so einem Zelt außen und da kommt ihm eine geniale Idee und da sind wir mitten im Predigttext. Als nun der König in seinem Hause saß, also David, und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan. Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König, wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sage zu deinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag. Sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen. So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir wagen es in dieser Predigtreihe und ziehen große Linien immer wieder vom 1. Testament zum 2. Testament, von den Anfängen bis zum Schluss, vielleicht sogar in die Zukunft hinein. Mal sehen, wie weit wir da heute kommen. Und versuchen, den Bundesschlüssen, die Gott mit seinen Menschen gemacht hat, ein bisschen nachzuspüren. Bündnisse, das ist etwas, wo Gott sich gebunden hat, festgemacht hat und deswegen auch sichtbar wird. Wir hatten Abraham, Sie erinnern sich, der Bund mit dem Segen. Und etwas ganz Neues ist geschehen, dass Gott hineingriff in die Geschichte der Menschheit und sagt, ein Volk, eins davon, das ist mir besonders wertvoll. Und das sind alle deine Nachkommen, Abraham. Die will ich segnen und ich will dich segnen. Dann kommt Mose. Und ganz neu die Seite Gottes, nämlich sein Wille, wird offenbart und erkennbar. So klar wie nie zuvor sagt er, was er gerne will, wie Leben aussieht nach seinem Verständnis. Dann hatten wir die Bundeslade unter anderem auch. Ganz neu, dass Gott sagt, ein Ort gibt es, da bin ich mit dir. Da kannst du mich aufsuchen, auch wenn ich überall bin. Aber von hier aus soll Weisung ergehen an dich. Und nun kommt eine Zeit. Wir hatten das letzte Mal schon angedeutet, da Israel einen König will. Wie die anderen Völker auch. Die Propheten waren davor, vor allen Dingen Samuel sagt, ihr habt einen König, Gott, Bundeslade, wir hatten das letzte Mal, der Thron Gottes. Er thront, was sagt Gott dazu? Sie erwählen sich aber einen König, vielmehr er wird auch erwählt dann von Gott. Saul wird wieder verworfen und als zweiter König tritt David heran. Und David wird nach Davids Leben werden alle Könige, die folgen, mit David verglichen. Besonders im Südreich, wo er regiert. So ein bisschen, ne, ist ja ein bisschen Bibelkunde auch in dieser Predigt. Sie merken das ja. Ist auch gut. Also, es gibt ein Südreich, wo Jerusalem Hauptstadt ist. Und zu Davids Zeit war Südreich und Nordreich Riesenreich von Israel. Ich habe es jetzt grafisch nicht mehr reingesteckt. Das größte Reich, das sie vielleicht jemals hatten. Unter Salomo noch ein bisschen erweitert. Und da regierte David. Südreich und Nordreich vereint, ein König. Und später zerfiel dieses Reich wieder. Und alle Könige des Südreichs wurden immer verglichen. Wenn Sie die Chroniken lesen in der Bibel, heißt es immer, der, ja, der war schon ganz gut, aber nicht so gut wie der David. Oder, ja, der war total schlecht und schon gar nicht wie der David. Na okay, das sind jetzt meine Worte, aber in etwa steht es so da, immer verglichen mit König. Aber nein, nicht wie David. Nicht wie David. Er war schon ein besonderer Kerl. Und das wollen wir uns jetzt angucken, diesen Bundesschluss. Erstens, was ist das Verwunderliche an diesem Bund? Zweitens, wie ereignet sich dieser Bund? Wie wird er Wirklichkeit? Wie erfüllt sich diese Verheißung sozusagen? Und drittens, was hat das mit uns zu tun, jetzt mal ehrlich? Also ich finde es ja schon faszinierend, unsere Geschichten zu schwelgen und die Zusammenhänge zu erkennen. Und ich muss mich da manchmal so prügeln und sagen, ja, ja, was sagt es für mir heute, hier und jetzt? Das wollen wir auch noch gehen. Zuerst das Verwunderliche an diesem Bund. Und es ist ein bisschen das Szenario, in das es hineingeschrieben worden ist. Sie haben den Text eben gehört. Das Famoseste ist vielleicht, dass Gott an einer Stelle sagt, ich baue dir ein Haus. Ich binde mich an eine Familie, an das Davids Geschlecht, alle deine Nachkommen. Ich habe dich erwählt, ein Haus. Stellen Sie sich vor, Gott würde zu Ihnen sagen, deine Familie wird immer bestehen und sie wird herrschen, Königsfamilie. Und es wird so bleiben, in alle Ewigkeit. Das verspreche ich. Das ist schon was Kurioses. Nun, ich nehme an, wir alle sind keine Könige. Dennoch war das kurios. Warum? Ich habe mich gefragt, warum gerade David? Warum kriegt er so ein mächtiges Versprechen? Das war nie zuvor, dass David, dass er einmal so genau gesagt hat, dein Königsein, das wird immer bleiben. Deine Herrschaft wird bleiben. Warum er? Und so kommen die Gedanken und schweifen und ringen. Und man sagt, was hat denn der Mann gemacht? Nun, er hat die Bundeslade geholt. Ja, ist eine super Sache. Und er hat vielleicht damit gezeigt, Gott ist König, nicht ich. Ich kann das nicht aushalten, dass Gott da irgendwo, sein Thron irgendwo steht. Das soll auch ein Zedernhaus haben. Gut, vielleicht liegt es daran, dass er selber Hirte war und Gott hat scheinbar ein Faible für Hirten. Ne? Mose war Hirte, David war wieder Hirte, sämtliche großen Männer waren Hirten. Er selber bezeichnet sich als Hirte. Ja, in den Propheten später kommt das immer wieder. Er sagt, er ist der Hirte Israels. Vielleicht war es deswegen. Ja, ist immer geschickt, einen Hirten als König zu haben, wo ich darüber nachdachte, habe ich mal gedacht, ja, vielleicht brauchen wir mehr Hirten und nicht studierte Leute, die Leiterämter übernehmen. Gott hat das auch mal schon so gemacht. Es gibt zu wenig Hirten auf der Welt. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. War es das? Weil er tanzte und gesungen hat vor Gott. Gott preisen konnte wie niemand anders. Wie eine Fülle von Psalmen und Gebeten von ihm. Mag sein. Und doch haut es nicht ganz hin. Kurz nach schon diesem Kapitel geht es los, dass er Mist baut. Und ich finde sogar in meinen Augen größeren als das, was sein Vorgänger gemacht hat. Sein Vorgänger wurde verworfen, aber sein Vorgänger hat nicht die Ehe gebrochen. Sein Vorgänger hat nicht gemordet und durch Lügen das vertuscht. David hat das getan. Ehe gebrochen, den Mann umgebracht, das alles versucht zu vertuschen. Dann geht das Chaos in der Familie umher, vielleicht aufgrund dieser Sachen. Söhne versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen, seine eigenen Söhne. Er muss fliehen vor einem seiner Söhne, um später den Thron wiederzunehmen. Drunter und drüber, dieses Haus, wo Gott gesagt hat, dein Haus soll ewig bestehen, gefährdet doch größtenteils diese Verheißung. Und nein, offensichtlich ist uns gerade vor diesen Ereignissen erzählt, Gott bindet sich an dieses Haus und sagt, ich festige dieses Haus, ich mache es fest und stabil, bevor menschliche Unvermögen, Schwäche und Schuld dieses Haus kaputt machen kann. Das ist Gnade Gottes. Das ist, wenn Gott Geschichte schreibt. Er macht es mit der menschlichen Schwäche, mitten in Schuld, mitten im Versagen. Und Sie können es nicht auflösen. Ich habe ein herrliches Zitat von Helmut Frey wieder mal gefunden. Da heißt es, Gottes Gnade ist sieghaft mächtig, ehe Sünde geschieht. Sie wird nicht erschüttert, wenn Sünde geschieht. Er tut sein Werk mit Sündern und führt es hinaus, trotzdem Menschen es hindern und scheinbar zum Scheitern bringen. Wir haben das immer wieder so genannt, Gott schreibt Geschichte, aber wissen Sie, wie kurios das ist? Er schreibt Geschichte mitten in das Menschsein hinein und das ist nicht selbstverständlich. Er bindet sich an Menschen, die rebellieren, die ungehorsam sind und seine Weisungen mit Füßen treten. Auch bei David. Auch bei David. Und die einzige Erklärung ist dafür, er hat es so gewollt. Er hat sich entschieden. Gott hat sich entschieden. Wir können nicht in dem menschlichen Vermögen suchen. Und das ist die erste erheilende und frohe Botschaft an Sie heute. Wenn Gott durch Sie Geschichte schreiben möchte, etwas tut, dann hören Sie auf, nach Ihren Fähigkeiten oder nach Ihrer Schuld zu sehen. Meinen Sie nicht, dass Ihre Stärken Gottes Kraft stärken würde? Und meinen Sie nicht, dass Ihre Schuld und Schwäche ihn mindern könnten? Wenn er entscheidet zu handeln, dann handelt er. Und seine Pläne kommen an sein Ziel. Nun, gucken wir uns das aber andere an. Wie erfüllt denn sich dieser Bund? Zweiter Punkt. Wie wird das Wirklichkeit? Und dazu ein kurzer geschichtlicher Einblick. Hoffentlich gelingt es jetzt hier. Da ist David. Etwa befinden wir uns hier 1000 vor Christus. Nur zur Einordnung, so ein bisschen, jahreszahlmäßig. Ich finde das immer wichtig. So etwa 1000 vor Christus, David unmittelbar davor Saul. Und dann wird hier geredet von dem Nachkommen, der ihm ein Haus bauen soll. Nicht du, sondern danach. Und es stimmt, er kriegt einen Sohn, er hat einige Söhne. Der seinen Platz einnimmt, heißt Salomo. Wir können jetzt nicht auf die Story eingehen, auch das ist total spannend, wie der überhaupt an die Macht kommt und überhaupt. Naja, jedenfalls ist er der große, weise König, der herrscht und ein Reich hat wie nie zuvor in Israel und er baut den Tempel. Dann könnte man sagen, da ist einer, der macht übrigens auch ein bisschen Käse, macht auch Sachen nicht so gut dann am Ende. Und trotzdem, er stirbt ganz normal, wird nicht entehrt, wird nicht kein Thronsturz oder sonst was. Bezieht sich auf ihn die Verheißung, dass Gott gnädig ist und dass er ihm das Haus baut? So erstmal könnte man das meinen und zum Teil erfüllt sich die Verheißung in ihm. Aber wie ist mit dem Königtum Davids? Bleibt das bestehen? Schon nach Salomo. Rehabiam heißt der Sohn, soweit ich mich nicht noch daran erinnere, zerfällt das Reich wieder. Und Rehabiam ist nur noch König von einem kleineren Teil. Und der große Teil, das Nordreich, das Israel auch genannt wird, dann später, Südreich heißt Juda, Nordreich, Israel wird regiert von Jerobeam. Schon da geht es abwärts. Und im Norden wechseln die Könige. Schon lange sitzen da nicht mehr die Davididen, so heißen sie, auf dem Thron. Ja, also die, die vom David abstammen. Und im Süden hält sich das. Aber sie leben nicht mehr so, wie David es gefällt. Und der letzte seiner Zeit ist Zedekia. Es kommen da mal ein paar gute. Hiskia hört man mal, Josia. Oh, das ist spannend. Ich glaube, wir machen mal eine Predigtreihe über Könige. Okay, irgendwann, wenn der Herr will und wir leben. Aber dann Zedekia, letzte König. 586, merken Sie sich vielleicht eher 87 vor Christus, wird Jerusalem dann letztendlich wirklich erobert. Und der erste Tempel, gebaut von Salomo, wird zerstört. Zedekia wird geplündert von den Babyloniern. Das Letzte, was er sieht, ist, wie seine Söhne getötet werden vor seinen Augen. Dann wird er geplündert, er ist blind, ist schon grausam. Und er wird verschleppt nach Babylon. Und dann versiegt die Linie Davids. Soweit zum ewigen Königtum. Kurze Hoffnung. Serubabel heißt das. Das L hat es irgendwie rübergeschoben. Kurze Hoffnung, 515 vor Christus. Der König Kyros, Weltherrscher der damaligen Zeit, nimmt den Platz, die Perser von Babylon ein. Und er sagt, alle dürfen wieder in ihr Reich zurückgehen, keine Verschleppung mehr. Und ihr könnt eure eigene Religion ausleben. Die Israeliten, die Judäer, die machen das. Und sie fangen an, den Tempel wieder aufzubauen unter Serubabel, der ein Davidide war. Also ein Nachkomme Davids. Hoffnung. Er ist wieder da. Doch das Königtum. Er ist aber nur Statthalter, er ist kein König. Und es bewahrheitet sich nicht. Jahrhunderte der Dunkelheit danach. Nehemia baut die Mauer auf. Der Tempel wird gewaltig. Er wird gewaltig aufgebaut. Manche reden sogar von einem dritten Tempel unter König Herodes. Kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Aber eigentlich ist der zweite Tempel nur ein bisschen aufgepimpt sozusagen. Gewaltiges Bauwerk. Manche meinten, er hätte sogar ein Weltwunder werden können, wenn es nicht zerstört worden ist. Nämlich 70 nach Christus wird der zweite Tempel zerstört von den Römern. Im Prinzip ja nach Christus, ne? Und jetzt, ganz faszinierend, kein Tempel. Von wegen Verheißung, da baut mir einer ein Haus. Das Haus ist weg. Kein Davidide auf den Thron. Sie haben noch nicht mal einen König. Die Römer besetzen das Gebiet, setzen ihre Statthalter ein. Und der Herodes und die Linie, die da sind, das sind keine richtigen Juden, schon gar nicht Abkommen von Nachkommen von David. Wie können wir denn heute sagen, dass Gott treu ist und zu seinem Wort steht? Jetzt mal ehrlich. Wer die Weihnachtsgeschichte gelesen und studiert hat, der ist auf eine wundervolle, interessante Stelle gekommen. Da kommt ein Engel zu Maria und sagt Folgendes. Gott, der Herr, wird ihm, Jesus, den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. David war, wie wir es eben schon gehört haben, Nachkomme von David. Das ist der Grund, warum die nach Bethlehem reisen mussten. Das ist einfach, weil das die Davidstadt war. Dass das Haus, die Familie von Isai und David, wo sie alle herkamen, waren in Bethlehem. Da fing das Ganze an. Er stammte von David an. Und diese Verheißung, ich will dir einen Nachkommen erwecken, trifft auf Jesus zu. Dann hieß die Verheißung, was sie vorhin im Predigtext hatten, der soll mein Name ein Haus bauen. Und Jesus redet davon an einer Stelle. Ja, das ist so ein bisschen provokativ. Zu den Pharisäern sagt er, mach den Tempel ruhig platt. Damals stand er ja noch, wurde erst kurz danach zerstört. Ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Aha. Und sie machten sich lustig über ihn. Oder sie schimpften über ihn und sagten, wie kann er sowas sagen? Und die Schreiber des Evangeliums sagten, er bezog es auf seine Auferstehung. Er baut einen anderen Tempel wieder auf. Ein anderer Wohnort Gottes, nämlich die Gemeinde. Durch sein Sterben und Auferstehen macht er es möglich, dass Gott nicht nur Wohnung nimmt in einem Gebäude, das hat er nie vorgehabt, sondern in Menschen. Was vorher nicht so möglich wurde, wird jetzt möglich. Und sein Leib, der später von Paulus Tempel genannt wird, seine Gemeinde, wächst. Dieser Jesus baut ihm ein Haus und es nennt sich Gemeinde. Und es heißt, ich will ihm sein Königtum bestätigen, ewiglich. Bestätigen? Ja. Durch die Auferstehung. Mehr als je zuvor. Er ist Herr über alles. Und vorhin in dem Psalm hatten wir schon Worte aus Philipper 2 eingeflochten. Da heißt es nämlich, weil er gehorsam war, bis zum Tode, ist er auferweckt worden. Und will ich ihm den Namen geben, der über alle Namen ist. Und in seinem Namen sollen sich beugen alle Knie im Himmel und auf Erden. Er ist König über allen, über alle Welt, über alle finsteren Mächte, über den Tod selbst. Und dann heißt es ja in dieser Verheißung, haben wir ja auch vorhin gelesen, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ja, das trifft auf Jesus mehr zu als auf Salomo. Dann steht die spannende Sache, und er sündigt, wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Jesus hat nicht gesündigt, aber er wurde Sünde für uns. Und er wurde geschlagen mit menschlichen Ruten und Schlägen. Er wurde gekreuzigt. Ich finde das faszinierend, wie sich diese eine Stelle 1000 Jahre davor gesagt so auf diesen einen Mann bezieht. Das Kreuz ist diese Sache, wofür das gilt. Nun könnte man sagen, das ist echt faszinierend. Jesus ist der König. Und irgendwie alles dreht sich darum, wie diese Verheißung in Jesus erfüllt wird. Aber was haben wir davon? Gucken wir uns das nur noch an. Was haben wir davon? Der Seher Johannes in dem letzten Buch der Bibel, wir kommen darauf noch zu sprechen, ich freue mich schon sehr darauf, hat ein wunderschönes, also später in der Predigtreihe, aber wir dürfen schon einen Blick heute reinwerfen. Sieht in Kapitel 4 und 5 einen Thron. Wieder ein Thron, geht ja heute um Königtum. Er sieht einen Thron und das ist sozusagen die geistliche Wirklichkeit. Er sieht den Thron Gottes. Dieser Thron ist nicht leer, er ist besetzt. Und er sieht und hört, wie Gott Anbetung bekommt von allen und sie alle ihn ehren als den König der Welt. Und dann, wenig später in diesem Bild, tritt ein Lamm wie geschlachtet auf, heißt es. Das ist ein Bild für Jesus. Und er kriegt genau diese Anbetung, genau dieselbe Stelle wie dieser große König, wie Gott selbst. Und damit ist die Aussage eigentlich, er ist König. Er wird geehrt und kriegt dieselbe Stelle wie Gott selbst. Ja, er ist Gott. Dieser Jesus. König Jesus. Nun ist spannend, in welches Setting er dieses Bild kriegt. Es ist die Zeit der ersten Christenverfolgung. Und alles sieht so aus, als ob dieses kleine Bauwerk Gemeinde, was durch Jesus entstanden ist, dezimiert werden soll und klein gemacht werden und vom Boden verschlungen sein soll. Und er sieht die geistliche Wirklichkeit, der Herr dieser Gemeinde ist König über allem. Es wird regiert und nicht von Kaiser. Damals war es, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist egal. Von dem Kaiser persönlich. Wissen Sie, dieselben Worte, es wird regiert, hat Karl Barth gesprochen. Am Telefon zu seinem Freund, Zeit des Zweiten Weltkrieges. Sie telefonierten und am Ende sagte er nur noch, es wird regiert. Und damit meinte er, nicht von Hitler. In all dem Grausamen, was gerade geschieht. Er regiert. Und er wird es sich nicht nehmen lassen. Das ist die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, die wir sehen. Es wird regiert. Das ist das, was uns trösten kann an dieser Königsherrschaft. Wenn wir das ernst nehmen, es gibt einen König. Und er ist König, auch heute noch König. Mitten im Krieg und Terror der heutigen Zeit. Und im drunter und drüber. Es gibt einen, der regiert. Und diese Stelle des Thrones Gottes im Himmel ist nicht leer. Er ist besetzt. Er ist da. Mitten in den Umweltkatastrophen, die uns auch heute begegnen und immer wieder. Und wir denken, was ist los? Es wird regiert. Mitten in deiner eigenen Krankheit und Schwachheit. Und deinen Fragen, wo ist Gott? Gibt uns diese Verheißung an David bis heute. Die Zusage, es wird regiert. Es ist nicht außer Kontrolle. Er ist noch da. Er regiert. Er herrscht. In deinen eigenen Fehlern. In deiner Schwachheit und Schuld. Und wenn du denkst, mein Leben habe ich verwirkt. Es wird regiert. Es ist nicht außer Kontrolle. Er ist immer noch Herr und er steht über all dem, auch über dein Leben und dem, was du verbockt hast, mitten in deiner Angst. Mir hilft das manchmal, genau das zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich weiß noch ganz genau den Moment. Das war eigentlich ein kurioser Moment. Ich bin früh morgens aufgestanden auf einer Freizeit und wollte, das war mein Traum, immer mal ganz früh morgens schwimmen gehen, ganz allein in so einem norwegischen See. Ja, wir waren in Norwegen, ich mir also früh aufgemacht, bin schwimmen gegangen und dachte, wie cool. Und dann schwamm ich da so und dann, ich bin so ein Typ, der Profi ist in Sachen Sorgen. Ne? Und dann denke ich so, Wasser ist was Komisches. Du weißt nicht, was unter dir ist. Und es ist so dunkel. Und wer weiß, was jetzt alles von unten rankommen könnte und dich beißen könnte oder wie sonst wie. Und ich war gerade im Nachdenken über diesen Satz. Und dann kommt, es wird regiert. Na und? Glaubst du jetzt, er regiert oder nicht? Wenn, dann ist dein Leben in seiner Hand. Und ob da jemand dich beißt und in die Tiefe zieht oder nicht, dann war da so ein Stromdings genau über dem See. Und ich dachte mir so, das ist ja klasse, hier schwimmen zu gehen. Wenn das Ding abbricht, dann bin ich so ein gegrilltes Fischlein im Wasser. Und ja, was ist denn los? Was macht dir eigentlich so eine Angst? Es wird regiert. Es hört sich witzig an. Aber man kann das in solchen Momenten proben. Und manchmal muss man sich sagen, genau in den schwierigen Zeiten. Es wird regiert. Ich habe keine Ahnung, um wie. Mein Herz will sich fürchten. Aber es wird regiert. Glaube ich das? Glaube ich das? Ich darf es glauben. Ich darf es ergreifen. Wissen Sie? Wenn dieser Thron vakant wäre, leer, die Stelle nicht besetzt. Wenn ich sage, ich bin Atheist. Und ich kann das nicht glauben und will das nicht glauben. Dann haben wir eine unbarmherzige Natur. Wo nicht regiert wird, gibt es keine Gerechtigkeit und keine Güte, sondern die Gnadenlosigkeit der Natur und des Schicksals. Aber wenn regiert wird, dann gibt es am Ende Gerechtigkeit. Und wo ein guter König regiert, gibt es auch Gnade und Barmherzigkeit. Es ist die große Hoffnung, dass dieser eine, der sich selbst gute Hirte nennt, sein Leben lässt für die Seinen, auf dem Thron sitzt und das letzte Wort hat. Liebe Geschwister, es wird regiert. Er hat seinen Platz eingenommen, Gott selbst, durch seinen Sohn und hat seinen Thron besetzt. In dieser Hoffnung lasst uns mutig ins neue Jahr gehen. Es wird regiert. Amen.